Liebe Geschwister, wir dürfen uns wieder einmal befassen mit den Offenbarungen des Wortes Gottes, die uns Einblicke in die unsichtbare Welt vermitteln, Einblicke in die Himmel. Das ist uns anders nicht möglich als durch Offenbarung. Einblicke, wie wir sie verstehen, nicht einfach Ausblicke, wie sie mit den riesigsten Fernrohren in die Himmel möglich sind, sondern Einblicke in Zusammenhänge, die der Mensch von sich aus niemals schauen könnte, auch nicht einmal ahnen könnte. Deshalb bedarf es der Offenbarung dessen, der das alles geschaffen hat und in seiner Schöpfung bereithält, sich auch dadurch zu offenbaren. Wir leben ja heute, wir dürfen nicht sagen, im Zeitalter der Raumfahrt. Denn das hat ja erst angefangen. Von einem Zeitalter kann doch gar nicht die Rede sein. Aber die Dinge sind umso eklatanter, umso gewaltiger, als sie kaum ein Gedanke dazu gefasst, schon funktionieren in einer Weise, wie sich die Leute selbst nicht versehen hätten. Wir beginnen hier einmal in einer Weise, wie ich selbst noch nie getan habe, indem wir vorerst einmal jene Stelle aufschlagen im ersten Buch Mose, da Kapitel 11. 1. Mose 11, und Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Eine Gruppe von Menschen zieht nach Osten und sie sprechen: Woran, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen und so weiter. Woran bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Haupt in den Himmeln sei? Und machen wir uns einen Namen. Wir uns einen Namen. Turm und wir uns einen Namen, dem fällt da ein ganz gewichtiger, positiver, biblischer Zusammenhang ein. Ein Wort. Steht nicht geschrieben. Der Name des Herrn ist ein hoher Turm. Der Gerechte läuft da hinein und ist in sich rein. Also genau das Gleiche. Ein sehr hoher Turm. Und da will man sich in einem Namen, hier allerdings, in Babel, im eigenen Namen bergen. Und das ist so eine Sache. Der Unterschied. Dessen Haupt in den Himmeln sei, heißt es. Ja. Wenn sie wüssten, was sie gesagt haben. Wir werden es dann hier bei der Betrachtung dieser Zusammenhänge sehen. Wenigstens stückweise. Des Zusammenhangs halber lesen wir noch Kapitel 10, Vers 6. Und die Söhne Hams. Es ist ja fein, dass, was die Ethnologie betrifft, die dieses Wissenschaftsgebiet identisch ist in ihren Grundlagen mit den Zeugnissen der Bibel. Dass die heutige Menschheit sich rekrutiert aus Semiten, Hamiten und Japhetiten. Das stimmt hundertprozentig überein. Ham, und auf dem liegt eine besondere Last von einem ganz bestimmten, gewaltigen, konzentrierten Fluch. Aus diesem Ham geht ein gewisser Nimrod hervor, Kapitel 10, Vers 8, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Vers 10, und der Anfang seines Reiches war Babel. Babel. Und Erech und Akkad und Kalne im Land des Sinai. Von diesem Lande zog er aus nach Assur und baute Ninive. Stellen wir uns vor. Hätte beinahe gesagt, schwerlich hätten solche Affenabstammer gleich mit Städtebau beginnen können. Kaum waren sie da. Nicht? Also, sie waren ja gewaltige Dinge, wie die Archäologen wieder in Übereinstimmung mit der Bibel das bezeugen. Ninive und Babel. Und da haben wir gelesen, das war der Anfang seiner Macht, Ham, des Types, der unter dem Fluch ist. Jetzt bauen sie eine Stadt und einen Turm, um sich einen Namen zu machen, und zweitens, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Nach dem Willen Gottes hätte sich die Menschheit verbreiten sollen. Über den ganzen Erdboden. Das wollen sie nicht. Und jetzt Vers 6. Und Jehova sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Weil es damals der Anfang war und noch nicht die Zeit, fuhr Gott dazwischen. Und es brach zusammen. Aber was war ihr Ziel, das sie erreichen wollten? Einen Turm bauen? Das war es vielleicht praktisch buchstäblich dessen Haupt, sagt das Hebräische, sagen Spitze, in den Himmel sei. Also was hatten die damals schon im Sinn? Sich irgendwie in den Himmel hinaufzuschrauben, zu bauen. Dieses Babel verschwand, aber an seiner Stadt kam nach so und so vielen Jahrhunderten ein zweites Babel wurde gebaut und der betreffende Erbauer, Stichwort Nebukadnezar, König von Babel. Und der hatte einen Traum von einem Baum, der genau das Gegenteil tat, dieser Baum, von dem Sprichwort, das wir alle kennen. Gott hat dafür gesorgt, dass kein Baum in den Himmel wächst. Und dieser Baum hatte sein Gezweig bis in die Himmel verbreitet. Also was schwebte ihm vor, dem Nebukadnezar? Nicht nur jetzt länger ein Bauwerk, sondern ein ganzer Organismus, lebensmäßig hinauf in die Himmel. Und wenn es noch ein drittes Babel gibt, wer weiß wie bald, dann kann das, was zum ersten Mal Programm war und zum zweiten Mal Programm war. Programm inwiefern? Daniel hat dem Nebukadnezar nämlich gesagt, Gott hat es dir geschenkt, dass ich dir deine Träume auslegen kann, unter anderem deshalb, damit der König die Gedanken seines Herzens erfahre. Aha. Also wenn er von einem Baum geträumt hat, dessen Geäst in den Himmel sei, sodass alle Vögel der Himmel auf die Geister, Zuflucht fänden und Nahrung und alle Tiere des Feldes, Zuflucht unter seinem Schatten. Das war schon ein Stück weit, etwas lebendiger. Was bleibt drittens? Das erste war Material, das zweite war ein Baum. Und wenn wir daran denken, ich sehe Menschen, als wären es Bäume, ja, dann wüssten wir, was beim dritten Babel der Fall sein könnte, nämlich sowohl Konstruktion, Technik, und organische, physikalisch, chemisches Wachstum und dazu noch den ganzen Einsatz der Menschheit. Und jetzt kommt dazu, wenn dann die Zeit erfüllt ist, hier gilt, scheint auch solches tut Gott zwei- oder dreimal, gestattet er es. Aber das dritte Mal ist immer das Maximum. Und dann ist Schluss. Aber das Maximum ist Maximum. Maximal. Wir werden sehen, dass in unserer alten Bibel die modernsten Dinge längst drin sind. Man hat sie deshalb bis jetzt nicht beachtet, weil bis vor wenigen Jahrzehnten, als man die Stellen las, war das so dummes Zeug, so unverständlich, dass man es einfach hat liegen lassen, überlesen hat. Also dummes Zeug, wir stehen dann recht in den Augen der Welt. Und auch von Gläubigen, die wussten nicht damit anzufangen. Heute steht man mit Schrecken davor, indem wir feststellen müssen, dass das, was die Menschheit heute angefangen hat, punkto Himmelfahrt, da lasse ich euch in Anführungszeichen, weit über das hinausgehen wird, was sie sich jetzt vorgesetzt haben, bis heute vorgesetzt haben. Weit über das hinaus. Habe ich hier, glaube ich hier noch nicht, leider habe ich das Büchlein, leider dem Bruder Schaden, lange Steinbach schnell in die Hände gedrückt, moderne Raumfahrt überschrieben, gleich beginnt der betreffende Spezialist, ohne Einleitung, ohne irgendetwas, spätestens, ich weiß nicht mehr genau, spätestens, jetzt haben wir 67, 68, spätestens 68, sind Menschen auf dem Mond gelandet. Spätestens. Dann geht er vielleicht 2-3 Jahre weiter und schon sind sie auf dem Mars. Und zwar nicht mehr per Raketen, sondern per Raumflugzeug. Und siehe da, die Kühnheit dieser Darstellung geht so weit, dass überhaupt der ganze Himmelsraum eines Tages von Menschen kontrolliert werden wird. Jetzt denken wir an das Wort, das wir eben gelesen haben. Nun wird ihnen nicht verwehrt werden, auszuführen, was sie ersinnen. Ich füge hinzu, das scheint mir der Sinn zu sein, der weitere, was ein Mensch gedanklich als Ziel setzen kann, erwinnen kann, lässt Gott ihm gelingen. Um das Maximum an dem einmal feststellen zu können und den Menschen einmal erreichen zu lassen, was einem Menschen von Gott geschaffen möglich ist, ohne sich um diesen Gott zu kümmern. Der ich im Anfang das Ende verkünde, lesen wir in den Propheten. Das erste Babel war der Anfang, haben wir gelesen. Und der Anfang ist klein. Das zweite Babel war größer, gewaltiger in dem, was die Schrift da bezeugt. Und das dritte Babel wird beides zusammenfassen und in dem vollenden, was nun eben die Geschöpfe gegen den Schöpfer fertig bringen werden. Natürlich alles unter der Kontrolle dieses unseres gewaltigen Gottes und Vaters in Christus Jesus. Wir haben das jetzt nur kurz erwähnt. Wir schlagen die Stelle deshalb nicht auf, der Zeit halber, von Nebukadnezar. Wir und denken nur noch wieder zurück an das Wort Salomos, das was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Nur ist das Ende einer Sache immer gewaltiger, größer als ihr Anfang. Als Nebukadnezar auftrat, ist das nicht die große Babel, die ich gebaut habe, die sich dann überhoben hat, über diese gewaltige despotische Stellung, die er innehatte als Haupt. Niemand wagte ein Wort gegen ihn, irgendetwas, was seinem Willen nicht entsprach, durchzuführen. Das war auch maximal an Herrschergewalt. Und dieser Nebukadnezar und der Nimrod sind die beiden vorlaufenden Typen für die Gewalt und die Vollmacht, die den Antichristen gegeben werden wird. Können wir denken, erstens die beiden Kräfte, Mächte summiert zusammen und dann noch mit dem gewaltigen, zusätzlichen, einer von Gott gegebenen Machtvollkommenheit gepaart. Das entspricht durchaus dem, was wir heute schon mit Grauen kommen sehen. Alles schon im Werden. In jeder Hinsicht. Wir schlagen jetzt auf den Propheten Daniel, und zwar unser geliebtes Kapitel 8, von dem wir ja festgestellt haben, dass es in der neuen, modernen Bibel von Zink weggelassen ist. Weggelassen ist. Dann habe ich ja nicht anders als sagen können, das ist genau gezielt, diese Weglassung. Genau das, um was es heute geht, ist weg. Ich kann mir gut denken, dass der Betreffende, der diese Bibel übertragen hat, dass der gar nicht lange nachgesonnen hat, um was es geht. Aber da hat ein anderer darüber längst nachgesonnen, wie man dieses Kapitel ausschalten könnte. Also Daniel 8. Da lesen wir jetzt nur ein oder zwei Verse. Nachdem wir ja schon von Wicke und Siegenburg, Ost und West und dem Austrag gehört haben, beachten wir jetzt das, was derjenige, der nach dem letzten Kräfteaufwand kriegerischer Art zur Weltherrschaft gekommen ist, nämlich der Ziegenbock, Kapitel 8, Vers 8. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn, wir können jetzt auf die Einzelheiten nicht eingehen, haben wir schon getan, und vier ansehnliche wuchsen an seiner Stadt nach den vier Winden oder Geistern der Himmel hin. Werden wir auch etwas lernen. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn. Es unscheinbare Anfänge, und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß bis zum Heere der Himmel und warf von dem Heere, das sind Engel, und von den Sternen zur Erde nieder und zerbrach sie. Seit wann steht das in der Bibel? Seit 2500 Jahren. Unbegreiflich. Nur verwässert und abgeschwächt und irgendwie in der Weise abgefertigt. Noch schnell einen Blick in Kapitel 7, Vers 25. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der Höchsten vernichten. Und dann werden Zeit und Zeiten und Gesetz geändert. Weil wir den Propheten Daniel aufgeschlagen haben, lesen wir noch Kapitel 11 von Vers 36 an. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln, der wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Da gibt es denn viele Götter. Da sind wir leider in der Sonntagsschule und im Unterricht falsch gelehrt worden, es gäbe überhaupt nur einen Gott. Das ist nicht das Zeugnis der Bibel. Das ganze Alte Testament spricht von Göttern, als von solchen Engelfürsten, die Gott als Kontrolleure, als Verwalter über die Völker der Erde gesetzt hat. Das lesen wir im Buch Daniel auch. Diese Fürstentümer und Gewalten, gegen die unser Kampf ist, die inmitten der Himmel sind, nach den apostolischen Briefen eines Apostels Paulus, das sind die. Nach Psalm 82 steht Gott, der Höchste, in einer Versammlung von hohen Engelfürsten und spricht zu ihnen: Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber ihr richtet nicht so, wie es mir entsprechend mir wohlgefallen würde. Und deshalb habe ich über euch ein ernstes, gewaltiges Gericht verhängt, das zu seiner Zeit ausgeführt werden wird. Und der Herr Jesus, als er eben gesteinigt werden sollte, sie haben ihn schon weggerissen und wollten ihn steinigen. Warum? Weil er bekannt hat, er sei der Sohn Gottes. Womit verteidigt er sich? Indem er spricht zu den Schriftgelehrten und den hohen Priestern, den Gesetzeslehrern, also die kundig waren. Habt ihr denn nicht gelesen, was geschrieben steht in eurem Gesetz? Von denen, zu denen Gott spricht, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und fährt weiter. Da es nun viele Götter gibt, nicht? Wie sollte nicht einer von ihnen nun einmal kommen können? Und Söhne des Höchsten, einer dieser. Das ist doch kein Grund, einen Menschen, der sich ausweist mit guten Werken, voller Güte und so weiter, zu steinigen. Und dann haben sie von ihm abgelassen. Als er dieses Wort anführte und schließt mit den Worten: Und das Gesetz, dieses Wort kann nicht gebrochen werden. Was denn? Dass Gott selbst gesagt hat, Engelfürsten, himmlische Hoheiten, die er eingesetzt hat in Riesenreiche und Bereiche, hat er gewürdigt, einen Namen zu tragen, der eigentlich nur ihm, dem Höchsten, zukommt. Bitte schön, ist er mir nicht der Herr? Gibt es wenige nur einen Herrn? Sind wir nicht alles auch Herren? Ja, ich sage das deshalb, weil die Schrift noch weitergeht. Die Schrift nennt Mose einen Gott. Ich, sprich Gott, ich habe dich zum Gott, zum El Aarons gemacht, und Aaron ist sein Prophet. Und dann wählt Mose 70 Älteste aus dem Volk Israel, um ihm beizustehen, ihn zu entlasten, das Riesenvolk zu richten, Gott genannt. Und was sagt die Schrift? Sie nennt diese 70 Richter Götter. Sie sollen vor die Götter, vor die Elohim gebracht werden. Da es im Himmel und auf Erden solche gibt, die Götter genannt werden, sagt eine andere Schriftstelle. Ist gut, dass wir das. Also, wenn wir jetzt aus unseren Belehrungen an den Hochschulen von Götter, Sagen und Heldengeschichten und dergleichen darüber belehrt werden und auch damit gequält werden, die Dinge in Kenntnis zu nehmen, dann ist das mehr dahinter, als wir belehrt werden, als man belehrt wird. Aber wir wollen ja nicht hier stehen bleiben, obwohl das bei der Betrachtung, was wir hier sehen, die Ordnungen der Himmel, das ist nur etwas säuberlicher dargestellt, als ich irgendwie den ersten Skizzen hatte, als mein heimgegangener Berufskollege, der alte geliebte Bruder Ludwig Senn und Bruder im Herrn, als ich ihm das unterbreitete in der ersten Skizze, bei der ersten Aufmachung, und sah großartig die Überschrift, die Ordnungen der Himmel, und sagte er, jetzt hättest du nur noch darunter schreiben sollen, dargestellt in menschlicher Unordnung. Ja. Nun sieht schon etwas ansehnlicher aus. Also, wir haben gesehen, ach so, wir sind ja erst dran. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Weiter. Und wieder den Gott der Götter, nicht der Götzenbilder. Ist etwa unser Gott ein Gott der Götzenbilder? Niemals. Aber was ist er? Ein Gott der Götter. Wie er ein Herr der Herren und ein König der Könige ist. Also was wird dieser vom Satan vollständig beherrschte und besessene Mensch der Sünde fertig bringen? Er wird sich erhöhen über jeden Gott. Das sind seinesgleichen. Und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches Reden und geliehen haben. Von was denn? Von dem, was er wieder den Höchsten wagt zu lästern, wird er geliehen haben. So weit sieht unser Gott nicht nur zu, sondern so weit gibt er ihnen Gewalt. Und alles in die Hände. Soll ich es überhaupt zu viel zu können? Damit dürfte, ja, wenn irgendeine Frage laut wird, bitte, wir sind hier in der Familie, in einer Familie. Wir dürfen jetzt, oder möchten wir hier uns kurz orientieren. Hier ist der Horizont, unser Horizont, dargestellt die Erdoberfläche. Alles, was unterhalb ist, ist unter der Erde. Und alles, was aufwärts geht, ist über der Erde. Wir haben hier bewusst alles beiseite gelassen, was an Weltbild, der Gestalt nach und so weiter in Frage kommen könnte. Alles weggelassen, nur das eine, durch die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt durchgehende Zeugnis festgehalten. Die Erde sahen wir bei der biblischen, prophetischen Geografiebetrachtung, ist ja eingeteilt in Längengrade und Breitengrade. Da haben wir die Längen und Breiten und alles, was von der Oberfläche von Länge und Breite Richtung Erde geht, ist Tiefe, ist unten, und alles, was von der Erdoberfläche weg zeigt, ist oben, ist Höhe. Also, das ist unter der Erde und das ist einfach über der Erde. Ob es jetzt so oder so oder so sei, im Übrigen, lassen wir einmal alles beiseite. Wir wollen nur die Ordnungen von der Erdoberfläche nach abwärts, vor allem jetzt Ordnung der Himmel nach aufwärts. Die Ordnungen beachten, die wir aus dem Zeugnis dessen, der das dann wirklich geordnet hat, entnehmen dürfen. Vorerst darf ich so sagen, Erdoberfläche der Höhe nach, dann haben wir hier eine Linie, wo die ersten Gestirne, also der Mond beginnt, Sonne, Mond und Sterne. Das Gebiet der Sternenwelt. Nun ist nach der Schrift, das gar nicht das Letzte und das Höchste, es gibt nach der Bibel einen bestimmten Bezirk, wo es keine sichtbaren Sterne und Weltkörper mehr gibt, die vollkommen unsichtbare himmlische Welt. Und das nennt die Schrift dann, währenddessen das Lufthimmel sind, und wir sagen Atmosphäre, wissenschaftlich, dann kommen hier die Himmel der sogenannten Feste nach der Schrift, oder der Ausdehnung nach der Elberfelder, wo Sonne und Sterne drin sind, und dann kommen erst über den Sternen die sogenannten Himmel der Himmel und ihre Heere. Das ist kurz und jetzt hier wieder ein Strich. Wir haben ja das letzte Mal und schon glückliche Male bezeugen dürfen oder repetieren oder aufgreifen dürfen, was die modernste, erst in den letzten Jahren aufgekommene wissenschaftliche Behauptung ist, über die ich mich freue wie ein Kind, dass das Weltall nicht unendlich sein könne. Unmöglich. Nach den neuesten Rechnungen ist der im Kosmos zugrunde gelegten Ordnung unmöglich unendlich sein kann. Wir machen da kurz. Obwohl es keine Grenzen hat. Wir haben uns gefragt, ja, wie kann man das verstehen? Und biblisch richtig. Es ist nicht irgendwo ein Gartenhab, wo es dann aufhört und überhaupt nichts mehr dahinter ist, sondern je weiter es ins Weltall sich verliert, darf ich einmal bildlich sprechen, umso dünner wird die Luft, umso weniger Material, umso weniger Schöpfungselement ist da. Und jetzt kommt eine unsichtbare Grenze, die das Erschaffene beendet, endlich macht. Und was jenseits dieser Linie ist, ist nur noch Gott selbst. Wir sagen, die Grenze hört so auf, zuletzt hat es nur noch Geister, und dann können wir nicht mehr weiter, so wie wir Menschen 8000 Meter hoch können und 9000 schon der Atem auszugehen droht und dann geht es einfach nicht mehr weiter, ohne besondere Bewaffnung. Solche Grenzen haben wir uns vorzustellen. Geister, eine Grenze, unsichtbar, unbemerkbar, aber es geht nicht mehr weiter für irgendein Geschöpf, auch für den höchsten Engelfürsten nicht. Für alle diese Götter nicht. Und dann ist nur noch Gott da. Sie sind Lichter, hören auf, und dann ist nur noch das Licht da. Das unzugängliche Licht, Gott selbst. Sie sind Götter, und dann ist nur noch Gott da. Sie sind nur Herren, dann ist nur noch der Herr da. Schade, würde ich sagen. Bitte schön. Weil sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Ja. So. Dass der Höhler jetzt senkrecht sind Spalten hier dargestellt. Hier Schöpfungsbericht 1. Mose 1 bis 2. 1, was hier dargestellt ist. Dann ein ganz schmaler Streifen, Psalm 148, was da geschrieben steht. Und alle diese vier verschiedenen Zeugnisse sind in ihrem Zeugnis übereinstimmend in der Ordnung unten und oben und in den Ordnungen der Himmelsräume. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben. Das stellt nun die obere Grenze oder das Ende der Schöpfung dar. Wie wir lesen, Christus wurde von den Jüngern bei der Himmelfahrt nur ein Stück weit zusehends entschwand er von dem Himmel und entschwand vor ihren Augen, indem er von einer Wolke aufgenommen wurde. Und jetzt war für den menschlichen Horizont das Sehen aus. Und jetzt lesen wir, dass Christus von da aus hinauffuhr durch alle Himmel hindurch und setzte sich, dass jeder Thron Gottes dargestellt im Himmel, in den Himmel der Himmel, durch alle Himmel hindurch und setzte sich über allen Himmel. Gott hat seine Majestät gestellt über alle Himmel, schon Psalm 8, in vielen Psalmen. Hat sich niemand gesetzt zu Rechten der Majestät über allen Himmel. Also diese Linie stellt die Grenze der Schöpfung dar und die Grenze des Kosmos stellt diese Linie dar. Und außerhalb des Kosmos ist nur noch Gott. Und dann lesen wir, er kam in den Kosmos. Und als er in den Kosmos, in die Welt, das heißt durch die Himmel und auf die Erde gekommen war, sprach er, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Denn er kam ja in diesen Kosmos. Und dann sagt die Schrift weiter, der Kosmos ist als ganzes Feindschaft wider Gott. Die einen in der Hinsicht und die anderen in jener Hinsicht. Die einen in feiner, eleganter Weise und die anderen in furchtbar, grober und bestialischer Weise. Und dann ging er wieder aus dem Kosmos hinaus zum Vater. Also, Schöpfungsbericht, Psalm 148, Ordnung der Himmel. Dann Hesekiel Kapitel 1, das wollen wir heute besonders beachten. Und dann die Stiftshütte, was hat die mit den Ordnungen der Himmel zu tun? Alle Dinge der Stiftshütte mussten nach den Mustern gemacht werden, die Gott dem Mose auf dem Berge Sinai gezeigt hat. Sie sind alle Abbilder der Dinge, die in den Himmel sind. Aber weiter. Dann haben wir hier das Standbild von Daniel 2, dessen Darstellung oder Auslegung vorerst auf der Erde in der Reihenfolge der Weltreich von Babel bis Rom und so weiter dargestellt wird. In Wirklichkeit sind die irdischen Weltreiche, die der Reihe nacheinander von Osten nach Westen auf der Erde verlagert sind, nur der Schatten auf der Erde des Standbildes, das durch die Himmel ragt. Und hier haben wir wieder dann die göttliche Darstellung, wie das Buch der Offenbarung Gottes, Christus schaut auf seinen himmlischen Thron, denn Gott thront auf seinem Thron im Himmel. Er wohnt nicht im Himmel, als dass das sein Haus wäre, also sein Privatpalast. Wie ein König sich nicht auf den Thron begibt, um dort zu wohnen, mit seiner Familie, sondern um entweder Vertreter seines Reiches in Audienz zu empfangen oder Gericht zu halten, zu üben. Das ist der Thron. Gott wohnt in einem Licht, da niemand, auch weder Engel noch Mensch, zukommen kann. Überall im Himmel. Außerhalb des Kosmos. Natürlich lebt und webt der ganze Kosmos bis zum Mittelpunkt aller Atomkerne durch diesen Gott. Er ist überall da. Aber er drängt sich niemand auf, steht geschrieben. Er tut, als ob er gar nicht da wäre. Wie wir von Herrn Jesus immer ab und zu lesen, er aber wollte an ihnen vorbeigehen, sich gar nicht im Gegenteil von dem machen, was wir ab und zu zu tun pflegen, uns aufdrängen oder vordrängen oder irgendetwas. Gott ist bereit, nichts zu sein, wenn Sie wollen. Und in diesem Nichts offenbart er sich als der Größte. Nun, dann beginnen wir, hier sind noch etliche allgemeine Bemerkungen. Vorerst ganz kurz, im Schöpfungsbericht lesen wir, erstens, dass Gott am zweiten Tag die Wasser von den Wassern schied. eigenartige Sache. Und zwar, es kommt schon, wird schon sichtbar, der Höhe nach. Und Gott setzte eine Felsspalte, wir sehen es, inmitten der Wasser und schied die Wasser von oberhalb der Feste, von Wasser unterhalb der Feste. Es ist die Frage, ja, wo haben wir diese Feste zu suchen? Wir in unserer kleinen Welt haben gedacht, ja, die Feste, das sind vielleicht die Luftschicht da über uns und die Wasser über der Feste sind die Wolken und die Wasser unter der Feste sind unsere Meere und Flüsse und Seen und so weiter. Das ist auch nicht ganz falsch, aber das ist nur am Schemel seiner Füße so. Wir leben in dem Augenblick, vierter Tag, und Gott sprach, es werden Lichter, wo? In der Feste der Himmel. Nicht wahr? Wir sind jetzt in diesem Saal. Das heißt, umgekehrt, jeder von uns, wo er jetzt auch sitzen oder stehen mag, überall, wo jemand ist, der in diesem Saal ist, dort ist immer noch Saal, nicht? Oder ist das Beispiel zu primitiv, um verstanden zu werden? Also, es seien Lichter in der Feste. Wir fragen jetzt, wo ist die Feste zu suchen? Wenn die Lichter, alle Himmelslichter in der Feste sind, dann reicht die Feste wie weit? So weit es Lichter gibt, so weit es Sterne gibt. Und dann gibt es Wasser über der Feste und Wasser unter der Feste. Ja, was heißt jetzt Wasser? Das wissen wir auch. Die großen Wasser, die du sagst, bedeuten Heerscharen, Sprachen, Völkerschaft. Die Wasser. Gibt es auf der Erde Heerscharen und Sprachen? Ja. Gibt es in den Himmeln auch Heerscharen? Gott ist ja der Herr der himmlischen Heerscharen. Gibt es in den Himmeln auch Sprachen der Engel? Ja. Wasser über der Feste, Wasser unter der Feste. Petrus bezeugt, dass Gott das All des gegenwärtigen Kosmos geschaffen hat aus das Urelement, aus dem Gott alles hervorrief, das Gott zuerst natürlich auch geschaffen hat, ist Wasser. Aus Wasser und durch Wasser ist alles. Und die Wissenschaft bestätigt uns wenigstens, dass das Element Wasserstoff das weitaus verbreitetste, grundlegendste sei. Wasserstoff, Bombe. So weit sind wir halt. Und im Übrigen, der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen ist, nach seinem irdischen Bestand besteht aus 60-70% reinem Wasser, wenn wir rein das sagen dürfen. Also was schied, worin schied Gott zuerst? In welcher Weise? Nach oben und unten. Ein oben und unten. Dabei ist in dem Vergleich entschuldigt, unsere Erde kann nun sein, wie sie will, die Erde gleichsam der Meeresgrund. Also, hier, wo es so weite Sterne gibt, ist die Feste. Dann gibt es kosmische Gebiete, die sind über der Feste, über dem Stern. Das sind die Wasser oberhalb der Feste. Von vier lebendigen Wesen, also offensichtlich überirdischen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Also Achtung. Da wir wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, dass am Ende dieses Zeitalters am Ende der Tage es so sein wird, er nennt diese Zeit des Endes die Tage des Sohnes des Menschen, wenn er wiederkommt, kurz bevor er wiederkommt, wird es sein, wie es war in den Tagen Noahs, dort als die Söhne Gottes sich vermischten mit den Töchtern Adams. Und dann damals die Riesen gezeugt wurden, die Männer von Ruf gewesen sind. Das ist schon wieder so ein biblisches Zeugnis. Und deshalb hat Gott damals das ganze gräuliche Vermisch von Geistern und Menschen von der Erde weggespült durch das umfassende Gericht der Sintflut. Das war Begründung genug. Und hier für die Gestalt eines Menschen. Sie hatten vier Angesichter, jedes einzelne Wesen. Vier Angesichter. Wir möchten hier jetzt nur die Etagen sehen, vor allem die Darstellung dieser Wesen können Sie ja nachlesen, nach Bedarf steht das hier zur Verfügung. Wenn es hier heißt, und ihr aussehen war, wie die Gestalt eines Menschen. Und wenn es am Ende der Tage, am Ende dieses Zeitalters, vor dem wir kurz stehen, so sein wird, wie es war in den Tagen Noahs, dann haben wir mit was zu rechnen? Dass das wieder neu vorkommt. Wenn wir zum Beispiel lesen müssen, dass in den USA im Wilden Westen bereits Hochzeiten unter Menschen gefeiert werden, im Namen Satans, der sei ihr Gott. Dann brauchen wir uns nicht zu verwundern, wenn dann noch Hochzeiten nach dem Muster von 1. Mose 6 gefeiert werden. Ich sage, dass Geister, Engelwesen von Natur, in Menschengestalt Menschen begegnen können, das ist eine göttliche Norm. Ahnung für sich kann das auch von Gott und ist von Gott so gehandhabt worden, als die Engel dem Abraham erschienen und die Engel Gottes überall einrichten und erschienen, meistens in Menschengestalt. Also, wenn zum Beispiel die Rede ist von fliegenden Untertassen, die seien im Ansehen wie glänzendes Metall und aus ihrem Innern können Gestalten geschaut werden wie Menschen. Und ringsum eine Feuerglut von dynamisch magnetischer Kraft strahlen. Gut, es kann sein, wie es will. Wenn da wesentlich melden und vorstellen als Menschen, zum Beispiel sie kommen von anderen Planeten, Menschen von anderen Planeten, würde ich einen solchen direkt sagen, du bist ein Lügner. Menschen gibt es nur auf der Erde. Du kannst mir in Menschengestalt erscheinen und begegnen, aber du bist ursprünglich ein Geistwesen. Da aber diese Geistwesen wissen, dass je länger, je mehr kein Mensch mehr an Geistwesen glaubt, nicht? Müssen die natürlich sich vorstellen, sie seien Menschen von anderen Welten. Dann geschieht das im Großen, wer da im Bilde ist, was damals im Kleinen geschah, als die Gibeoniter sich bei Josua vorstellten. Die sagten, wir wohnen ganz nahe bei euch, sind sehr weit weg dabei waren sie das. Von den paar nächsten Städten Bewohner. Nun hier weiter. Wenn wir hier lesen von den vier Angesichtern eines Menschen Angesicht, Löwen Angesicht, Stier Angesicht, Adlers Angesicht, können wir jetzt nicht etwa sagen, ja, das ist so im Alten Testament so eine mythische, symbolische, okkulte Darstellung. Warum können wir das nicht sagen? Weil im Buch der Offenbarung Jesu Christi von vier Lebewesen die Rede ist, wo jeder auch, wo die vier Angesichter auch erscheinen, genau, Löwe, Adler, Mensch, Stier. Offenbarung Jesu Christi. Das ist wirklich ein Blick in die geöffneten Himmel. Jetzt aber, Vers 15, die Höhenordnung Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde. Eigenartige Sache. Ein Blick in die geöffneten Himmel und siehe da ein Rad auf der Erde. Nicht? Da sehen wir diejenigen Menschen, die sowieso kritisch eingestellt sind gegenüber der Bibel, die sagen, ja, also so etwas nicht. Das ist ja blöd. So etwas überhaupt entgegennehmen zu müssen. Nicht? Das verstehen uns natürlich. Ja, in den Augen derer, töricht, deren Sinne deshalb verblendet sind, deren Verstand deshalb verfinstert ist, weil sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Und nicht für gut finden, je länger, je mehr. Also ein Rad auf der Erde. Übrigens, ein Rad auf der Erde rädert es nicht immer unheimlicher auf der Erde? Und die Motoren? Also wir sehen es gerade. Neben den lebendigen Wesen, nach ihren vier Vorderseiten, Achtung, das Aussehen der Räder und ihre Arbeit, wenn ich ein Rad sehe und irgendein Symbol einer Arbeit daneben, zum Beispiel eines Hammers, dann habe ich sofort den Eindruck von Werktätigkeit, von Industrie. Gibt es das auch auf der Erde? Das ist ja alles nur erfunden, gefunden. Das ist im Unsichtbaren alles schon da. Bei diesen Wesen, die man natürlicherweise nicht sieht. Weiter. Und die Arbeit war wie ein Chrysolith. Und die vier hatten einerlei Gestalt. Und die Aussehung der Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Das ist entweder ein Räderwerk oder ein ganzer Motor. Damit das, was ein Motor ist, gleich noch vollendet vor uns steht, lesen wir gleich schnell Vers 20b oder c, Schluss. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Sonst ist der Geist wo? Bei lebendigen Wesen. Möglichst hier irgendwo oder wenigstens darin. Und bei denen ist ihr Geist wo? Im Räderwerk. Das ist die Antriebskraft, die die Impulse gibt, soll entweder im Herzen sitzen oder im Geist, im Verstand, im Haupt. Und bei ihnen ist die Antriebskraft im Räderwerk. Und dem sagen wir ein Motor. Gibt es heute Motoren auf der Erde? Das steht schon Jahrtausende in der Bibel. Aber jetzt sind wir erst so, immer noch in der Nähe der unserer Atmosphäre, die Atmosphäre. Das geht weiter. Und die Aussehung ihrer Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Also, wenn einer von ihnen nach rückwärts gehen will, dann muss er nicht so machen wie vorwärts gehen, sondern der geht nach allen Seiten, er hat ja vier Angesichter. Gleichzeitig nach allen vier Richtungen, nicht? Das möchten unsere Flugkonstrukteure schon längst kennen, nicht? Vers 18. Ja, aha. Also, fliegen die Untertassen, schwupp, nicht? Ohne sich zu rennen. Wir wollen alles prüfen, nicht? Alles prüfen. Nicht Kopf in den Sand stecken. Alles prüfen und das Gute behalten. Und unser Prüfelement, unser Prüfmaterial, das uns zur Verfügung steht, ist die Schrift. Vers 18. Ich lese gleich, wie es im Hebräischen steht, und ihre Rücken waren hohl und furchtbar. Nämlich nur der Räder. Das Räderwerk. Hohl und furchtbar, nicht der lebendigen Wesen. Und sie hatten Augen ringsum. Augen ringsum, furchtbar. Als ich, ja, Augen ringsum, das ist wieder so eine alttestamentliche Fabeldarstellung, nicht? Was lesen wir von den lebendigen Wesen am Throne Gottes? In der Offenbarung Jesu Christi von Johannes. Und sie waren voll Augen ringsum. Ich darf aber jetzt schnell einen Hinweis hierher machen. Nachdem wir schon etwas wissen und Ahnung haben von einer Ordnung von der Erdoberfläche nach aufwärts, die lebendigen Wesen, von denen wir jetzt lesen, die befinden sich unterhalb der Feste, also in unserer Atmosphäre. Unsere Atmosphäre steigt ja bis Richtung Mond, nach moderner Auffassung. Nicht nur, wo wir schnaufen, das ist die Atmungsluft. Die sind hier. Die Cherubim aber, die in Offenbarung so und so vier erscheinen, die sind da oben, am Thron Gottes. Das sind die Cherubim der Niedrigkeit, die reichen von der Erde bis unter die Sterne. Also die wohnen ausgerechnet in welchem Raum wohnt? In dem Spannungsfeld zwischen Erde und Mond, das jetzt im Blickfeld der Eroberung von Seiten der Menschen aussteht. Da sind sie aufgestellt. Wenn etwas daran wäre, an den fliegenden Untertassen und dem, was davon erzählt wird, eigenartig ist das, die glänzendes Metall und vernunftbegabte Wesen drin, die Menschen ringsum Guckfenster und so weiter, bei diesem Augen der Hinsicht. Wenn daran wirklich etwas wäre, dann wüsste ich Bescheid. Nämlich, dann kämen sie begreiflicherweise aus diesem Raum, wo sie auch aufgestellt sind, unsichtbarerweise. Nein. Wenn der Mensch, dem Gott die Oberfläche der Erde zugeteilt hat, zum Wohnsitz, heute so weit ist, dass er Atombomben hinausschickt bis in die Höhen. Also darf ich einmal sagen, wenn wir das Erdgeschoss von Gott zugeteilt bekommen haben und die ersten, zweiten, dritten Stock, nicht, im Gebäude Gottes, und wir experimentieren hier im Erdgeschoss so, dass eine Explosion durch die Decke, also durch den Boden des Bewohner vom ersten Stock fliegt, nicht? Das brauchen wir uns nicht zu verwundern, wenn der herunterkommt und zum Rechten schauen wir nicht mehr. Nun, also das habe ich jetzt ein wenig konstruiert, nicht? Aber die Dinge sind nicht viel anders. Volle Augenringsum. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, 19, so gingen die Räder neben ihnen. Und wenn sie die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist wollte, gingen sie, und so weiter. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Das wiederholt, damit wir ja das uns einprägen können. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder neben ihnen, denn der Geist noch einmal des lebendigen Wesens war in den Rädern. Und jetzt. Und über, jetzt habt ihr es erst gehört, zu ihren Füßen auf der Erde das Räderwerk. Aber die können sich ja erheben, haben wir gesehen. Und jetzt ihre Häupter, wo sind die? Und über den Häuptern des lebendigen Wesens, die sind hier dargestellt, sah ich das Gebilde einer festen Ritter- oder Elberfelder Ausdehnung, wie der Anblick eines wundervollen Kristalls. Was ist das anders als? Was hat Gott in die Feste der Himmel gesetzt? Die leuchtenden Sterne. Sie sind also aufgestellt zwischen Erde und Feste, zwischen Erde und Mond. Und ihr hört schon, beginnt schon der erste, die erste Sphäre der Feste. Weiter. Noch einmal, und über den Häutern dieses lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausstellung, genau das Wort, die nächste Mose ein. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls, ausgebreitet oben über ihren Häusern. Der Strand des Sternen. Sie sind also unterhalb. Das ist über ihren Häusern. Und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade ausgebreitet, einer gegen den anderen. Ein jedes von ihnen hatte so und so viele Flügel. Jetzt, wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser. Aha. Lebewesen, die eine rauschende Wassermenge darstellen. Das sind die Wasser unterhalb der Festung, unter den Gestirnen, diese Heerscharen, die das Rauschen eines Getümmels, die das Rauschen, die Stimme des Allmächtigen und wie das Rauschen eines Heerlagers. Was heißt Heerlager auf Griechisch? Stratosphäre. Gibt's das? Wo befindet sich die? Irgendwo hier. Da hat, finden wir eine wissenschaftliche Bezeichnung, die ausgezeichnet nicht treffender sein könnte. Wie das Rauschen eines Heerlagers. Wir werden sehen, hier ist das symbolisch dargestellt, also die hier im Grundriss. Und hier in der Lagerordnung Israel ist Israel in der Wüste, war das auch ein Heerlager? War das auch geordnet nach den vier Himmelsrichtungen? Bitte schön, das Heerlager Israel bestand aus 12 Stämmen. 3 hatten sich nach Osten, 3 nach Norden, nach Westen, nach Süden zu gruppieren in der Lagerordnung. Da war ein Heerlager, das bestand nach den vier Himmelsrichtungen geordnet aus je 3 Einheiten. Dazu kam nach innen je noch eine Einheit der Leviten, Merari, Gerson, Kehat und Mose. Sodass wir im Ganzen in der Lagerordnung, in der von Gott gegebenen Lagerordnung Israel in der Wüste, 16 Angesichter haben. 4 mal 4. 4 nach Osten, 4 nach Norden und so weiter. Und die haben jeder der einzelnen 4 hat jeder 4 Angesichter, also wie viel? 4. So haben wir einmal auf der Erde unten in der Wüste das göttliche Abbild in Form der 12 Stämme Israels und eine Etage höher ein geistlicheres Abbild der Dinge, die da oben sind. Also es macht nichts, wenn wir nicht gleich alles verstehen. Ich verstehe lange auch noch nicht alles. Denn wenn wir richtig verstanden haben, dann haben wir so verstanden, dass wir die meisten Dinge noch nicht verstanden haben. Und je mehr wir wirklich sehen, sehen wir gleichzeitig weitere Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist normal. Aber weiter. Also, wir stehen jetzt eben an dem Heerlager. Was heißt denn Strategie? Militärwissenschaft. Heerskunst, Heerführerschule. Das sind die Heerführer. Diese himmlischen Heerscharen, die aber unterhalb der Feste, zwischen Erde und Gestirn, aufgestellt sind von Gott. Das, was wir jetzt lesen, ist die ursprüngliche von Gott geschaffene Ordnung. Heute aber, da der Kosmos am zerrüttet werden ist, ist alles Himmel und Erde jetzt erschüttert werden. Warum? Weil die Bewohner von Gott abgewichen sind. Aber mehr oder weniger. Wir erinnern daran, dass Gott auf seinen heiligen Engeln Irrtum zur Last legen muss. Und zwar Irrtum von gewaltigen, ihrer Größe angepassten Ausmaß. Nun, wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme von oberhalb der Feste. Das ist die Feste dargestellt. Eine Stimme von oberhalb der Feste. die über ihren Halsen war. Natürlich wird immer repetiert, dass man ja ganz sicher gehen kann, wie es gemeint ist. Also es kommt eine Stimme vom Oberhaus der Feste, welche ihrerseits über ihren deren Halsen war. Und jetzt, und oberhalb der Ausdehnung, die über ihrem Halsen war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteines, und auf der Gestalt des Thrones die Gestalt eines Menschen oben darauf. Und ich sah den Anblick von glänzendem Metall. Das lesen wir dort bei der Herrlichkeitserscheinung Jesu in Offenbarung 1. Und seine Füße glühten wie feuriges Erz. Und oben glüht. Dieses glänzendes Metall, glänzendes Metall, nur je höher, je göttlicher, je geistlicher natürlich zu verstehen. Denn Gold, das irdische Gold, ist nicht das Gold, das Gott meint, wenn er spricht, komm zu mir und kaufe Gold nicht. Also mit vielen Reizen, warum? Beim Throne Gottes, aber noch innerhalb der Schöpfung, innerhalb des Himmels. An den höchsten Orten sind wir jetzt angelangt, die weit über den Sternen ist. Das sind irgendwie Wasser oberhalb der Feste. Das sind die Himmel der Himmel. Und das Aussehen von Feuer innerhalb des Sternenriesen, von seinen Ländern, abwärts Feuer und von seinen Ländern aufwärts Feuer. Da wird wieder hier der irdische da in ein oben und ein unten unterschieden. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, steht hier Hesekiel 1. Und das sehen wir wieder in Offenbarung 4. Rings um den Thron, der Regenbogen, aber jetzt nicht mehr in den sieben Farben, sondern nur noch in Smaragd, in dem wundervollen Grün, welches nicht anders darstellt als die lebendig machten aus dem Vogel. Das neue Leben, das tiefe und frische Grün der Auferstehung. Das ist alles. Denn Gott hat ja den Regenbogen, wozu an in die Wolken gerissen? Zum Zeichen des Bundes spricht er, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Gott hat zuvor einen Bund gemacht mit all seinen Feinden. Weil er weiß, die bekomme ich schon noch. Ich bin ein bisschen größer als Sie. Ich habe Langmut. Sie haben keine. Ich habe Liebe. Sie haben keine. Ja, das wieder bleibt nicht ganz klar. Und, also, merken wir, das Alte Testament ist nicht ein Märchenbuch besserer Qualität oder höherer Stufe im besten Fall. Sondern der Herr Jesus, der hat gesagt, als es noch kein neues Testament gab, wahrlich, kein Jota wird fallen vom Gesetz, bis nicht alles erfüllt ist, was da geschrieben steht. Und wenn die Toren, die nicht allen glauben, was da schon damals sicher ist, daran allem zu glauben, was geschrieben steht. Und dann brauchen wir gar nicht erstaunt zu sein, wenn wir auf einmal Dinge schauen dürfen, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und noch in keines Menschen Herz gekommen ist. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Ganzes ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehovas. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und so weiter. Also jetzt sind wir oben angekommen. Wer ist der Mensch, der da oben sitzt? Offenbarung 1 des Menschen Sohn. Und das alles liegt zu seinen Füßen, die sind untergeordnet. Und zwischen seiner hohen Herrlichkeit in den Himmel der Himmel und diesen unteren Bewohnung oder Darstellung der Himmel hat Gott die sichtbare Sternenwelt eingefüllt und diese wiederum sind sichtbare Zeichen für die unsichtbaren Lichter. Diese Welt, die Welt zu zeichnen. Und die Sterne, die sie sagt, bedeuten etwas. Und die Sonne der Gerechtigkeit ist der Herzen. Mit Heilung und Verehrung fliegen. Christus und so weiter und so weiter. Also, wir haben diese Etagen rasch durchschritten. Und gehen jetzt zurück zu Psalm 148, auf das kommen wir immer wieder zu sprechen. Aha, noch schnell das letzte Wort hier, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit ihres Wortes. Das können wir einfach so lesen als feine literarische Steigerung oder wie wir dann feinen Ausspruch. Aber das ist mehr. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit. Ich verstehe das so. Das war das Aussehen. Sagen wir mal, das ist die Fotografie, um es praktisch zu erklären, zu suchen. Das ist die Fotografie vom Standbild meines Sohnes. Wie fällt es das gleich? Denn, Entschuldigung, das ist nicht der Sohn. Die Cherubim sind nicht die Cherubim. Wir werden sehen, das, was hier oben ist, ist völlig in der Lage, sich vollständig zu dem, von dem Unterbau, oder entschuldigt mal, unter Hans Heck, auf der Langsteinbacher Höhe, würde ich sagen, Dienstfahrzeug, nicht? Der Herr ist unabhängig von dem allem, er kann sich mit seiner ganzen Herrlichkeit herniederlassen auf die Erde und geht dorthin, wo der Schem am Schem seiner Füße der niedrigste Ort ist, nämlich zur Schwelle des Eingangs zum Tempel. Er ist die Tür. Und die Schwelle ist immer der niedrigste Teil der Tür. Denn alle mit Füßen treten müssen, damit sie eingehen können ins Haus Gottes. Deshalb lesen wir nichts von der Schwelle, die mit dem Blut des Lammes besprochen werden müsste. Denn er ist die Schwelle. Er ist die Tür Pfosten ist ein Gericht. Nun, jetzt schauen wir Psalm 148 auf, das ist ja der Zahl nach, dann der drittletzte Psalm. Von den 150 Psalmen ist das der drittletzte, der 148. Und deshalb muss der schon irgendwie im erhebenden Fußakkord schwingen, der dann im Psalm 150 erfüllt. Jetzt lesen wir. Halleluja. Das ist die kleine Überschrift, Lobe Jehova heißt nämlich Halleluja. Lobe Jehova von den Himmeln her, lobe in den Höhen. Wir machen den Sprung von zu Vers 7. Lobe Jehova von der Erde her. Na bitte. Wenn man den Herrn loben soll von den Himmeln her, und von der Erde her. Von der Erde her versteht man nicht, wenn er auf seinem Thron sitzt. Aber von den Himmeln her, dann ist er eben wieder über allen Himmeln. Und da steigt das Lob Gottes aus den Himmeln und den Himmeln der Himmel und von der Erde zu ihm hinaus. Zu ihm hinaus, wenn er will. Aber jetzt lesen wir Stück für Stück. Vers 2. Elberfelder. lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn alle seine Heerscharen. Die Engel sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienste an denen, die die Rettung, das Heil erfahren sollen. Das sind wir auf der Erde, die Engel, das sind diejenigen, die die niedrigsten Botendienste leisten von Gott. Die sind hier drin. Lobt ihn alle seine Heerscharen, da sind wir schon wieder in der Stratosphäre. Und jetzt geht's weiter. Lobet ihn Sonne, Mond und alle ihr leuchtenden Sterne. Lobet ihn ihr Himmel, der Himmel. Und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Küste seid. Stimmt. Er macht nichts, wenn es etlichen von uns noch etwas Spanisch vorkommt. Oder Englisch. Englisch ist besser. Macht gar nichts. Sondern wenn es sich um Dinge handelt, die göttlicher Natur sind, die übermenschlich sind, überirdisch sind, die wir gesungen haben, unser Bürgersohn ist in den Himmel. Das ist unser Vaterland. Dass wir uns interessieren, wie es da ungefähr aussieht. Damit, wenn der Herr uns ruft, wir da keine Fremdlinge sind, nicht. Dass wir schon weit gegen zu Hause sind, er holt uns ja nicht. Bis da hinaus. Also, entschuldigt, wenn ich zurückkomme auf unseren Anfang, da haben wir von der menschlichen Raumfahrt oder schreiben wir einmal Himmelfahrt geredet. Und was hat Gott uns denen geschenkt, die so dumm sind und allem glauben, was da in der Bibel geschrieben steht? Was hat er uns geschenkt? Wir sind im Glauben und in der Realität des Geistes Gottes schon durch alle Himmel durchgefahren und sind über allen Himmel schon gelandet zu Hause. Im Königreich des Sohnes seiner Liebe. So steht geschrieben. Und das, was wir glaubens in unserem Herzen tragen durch die Gnade Gottes, ist in dem Augenblick erfüllt, da wir hier die Augen schließen. Vielleicht noch nicht dem Leibe nach, aber dem Geiste nach. Ganz sicher. Weiter. Loben sollen sie, das ist so schön, der Vers 4, lobet ihn ihr Himmel, der Himmel. Die kommen ja im Alten Testament bei Salomo vor, voll von Gottes Weisheit, in dem Salomo betete, Herr, der Tempel, den ich dir jetzt gebaut habe, in deinem Auftrag, der ist da gemessen an deiner Größe. Nicht du, den die Himmel und aller Himmel, Himmel nicht zu fassen vermögen. Also wo ist Gott? Außerhalb. Darüber. Also noch einmal, der Zier, ist zu schön. Wie genau, nicht? Wenn wir so einen Psalm lesen, denken wir, ja, könnten wir das andersrum drehen, oder von unten nach oben, oder oben nach unten, oder in irgendeiner Reihenfolge, das wäre das Umschnitte. Das sind wir gar nicht vermissen. Ihr wird die Unordnung gar nicht merken. Vers 4. Lobet ihn, ihr Himmel, der Himmel, und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Feste seid. Nicht, dass jetzt aus da oben genau nach dem Namen repetiert, die die Schrift schon in der Schöpfung, was so über der Feste, was so unter der Feste geordnet hat. Jetzt kommt die Erde, nachdem alle diese einmal im Lob einstimmen werden. Vers 7, lobet ihr Jehova von der Erde her. Wo beginnt es hier? Ihr Wasser, Ungeheuer und alle Tiefen. Und alle Tiefen. Wo beginnt es hier wieder? In allen Tiefen, und es steht geschrieben, deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Und hier steht geschrieben, loben sollen ihn alle Tiefen. haben ihre Gestalt hier oben, nicht eben die Ordnung, die wir hier oben entdecken, nach den wunderbaren Worten der Schrift, diese Wahl der Worte. Und jetzt schauen wir in den Tiefen und noch mehr. Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als der Erkenntnis. Wie unerschöpflich sind seine Gerichte, wieder Tiefe. Gerichte. Und unerreichbar seine Wege. Dann geht's weiter. Feuerhaare, Schnee, Nebel, Sturmwind. Und es kommen Berge, Hügel, Fruchtbäume, Zedern des Libanon, die Tiere und Vögel des Himmels, alles. Und dann kommt noch der Mensch. Vers 13. Loben sollen sie den Namen Jehovas, denn sein Name ist hoch erhaben, er allein, seine Majestät ist über Erde und den Himmel. Stimmt's auch wieder? Was? Entschuldigung. Aber ich habe da kein großes, schlechtes Gewissen. Weil ich überzeugt bin, dass wir vielleicht da nicht mehr 7 oder 10 Jahre hier uns versammeln können. Die Dinge überschlagen sich, überbergen. Ja. Dann wollen wir hier doch schließen und freuen uns auf die nächsten Himmelfahrten. Ja. Die Ordnung der Himmel ist unser Thema. Wir durften das letzte Mal schon Zusammenhänge beachten, die nur den Menschen möglich sind, der glaubt, was Gott in seinem Wort bezeugt. Kurz eine Gesamtorientierung dieser Skizze noch einmal. Hier befinden wir uns auf der Erdoberfläche. Die Darstellung als Ganzes ist rein schematisch, und zwar auf ein Zeugnis der Bibel ausgerichtet, dass wir nicht im geringsten antasten oder gar beiseite schieben wollen, nämlich die Begriffe oben und unten, die Höhe und die Tiefe. Wir sahen bei der prophetischen Biografie der Bibel, dass unsere Erdoberfläche, wie sie nun einmal ist, Kugeloberfläche, eingeteilt ist in Längen- und Breitegrade, und alles, was darunter liegt, abwärts geht in die Tiefe, ist nun einmal Tiefe. Und was darüber sich erhebt, von der Erde weg, Richtung ist Höhe. Sahen wir rein geometrisch, geografisch, die vierte Dimension so unter unseren Augen, dass sie jedes Kind begreifen kann. Erdoberfläche hier dargestellt, die Tiefen abwärts unter unseren Füßen und zu unseren Häusern, weg von der Erde, in die Höhe, die Höhe und oben, unten, höchste Tiefe. Dann haben wir hier einen Raum, das stellt unsere Atmosphäre dar, bis gegen den Bereich des Bandkreises des Mondes. Wir wissen ja, dass der Mond einen Raum beherrscht, indem er alles, was in seine Nähe kommt, anzieht. Das ist der Bandkreis des Mondes. Da beginnt die Sternwelt, Mond, Sterne, Sonne, Sterne, also Sonne, Mond und Sterne, wenn wir wollen. Diesen Raum nennt die Schrift auf dem ersten Blatt, das ist nach Luther die Feste, denn Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Feste. Hier kommt eine Zorngrenze, diese hier ist nicht irgendwie sichtbar, aber in den Kräften, die Gott da hineingesetzt hat, in den Ordnungen, wie wir sie aus der Schrift schon jetzt teilweise bis hier kennenlernen durften, Grenzen gesetzt. Und so gibt es auch für die Sternenwelt eine obere Grenze, eine Grenze, wo es keine Sterne mehr gibt, sondern Gott nannte die Feste, die Himmel, das sind die sogenannten Himmel, weil Sonne, Mond und Sterne göttliche Zeichen sind für die unsichtbaren Himmelslichter, für die Geister, für die Engel und für die hoheitlichen himmlischen Fürsten. Sonne für Christus und so weiter. Über der Feste, jenseits der Sternenwelt, ist der Thronhimmel. Das sind die Sogen von Gott sogenannten Himmel, weil es in der Zeichendarstellung Gottes das darstellt, was im Unsichtbaren an lebendigen Herrlichkeitswesen vorhanden ist. Im Unsichtbaren, dem sagt die Schrift, das sind die Himmel der Himmel. Wie schon Salomo sagte, denn auf die obere Grenze der erschaffenen Himmel, samt dem Throne Gottes, wir sahen, der Thron eines Fürsten ist nicht seine Heimat und nicht sein Wohnort und nicht sein Wohnhaus, sondern der Thron ist der Ort, auf dem er sich setzt zum Gericht oder zur Audienz für die Vertretung seines Reiches. Und so ist der Thron Gottes in den Himmel. Die Himmel sind mein Thron, die Erde ist der Schemel meiner Füße, steht geschrieben. Nun, diese oberste Grenze ist ja das, was wir heute wissenschaftlich, schriftlich schon festgelegt bekommen und in die Hände nehmen können, dass das erschaffene Weltall oder einfach das Weltall nicht unendlich ist, sondern endlich. Und wir sagen bei einer anderen Darstellung, dass diese Endlichkeit des Kosmos keine Grenzen hat, die irgendwie geschaut oder betastet werden könnten, sondern da geht für Geschöpfe einfach nicht mehr weiter. Warum? Weil jenseits dieser unsichtbaren Grenze nur noch möglich ist, für den gegenwärtig zu sein, den nun nach den Worten Salomos weder die Himmel noch alle Himmel zu fassen vermögen. Wir sagen, bis hierher reichen die